Willkommen, liebe Märchenfreunde, heute wieder einmal auf dem Märchengarten mit Rina Love. Ich lese heute aus Seelen des Orient, der orientalischen Märchensammlung von Caroline Pini. Und zwar einen Auszug aus Fatima in der Zisterne. Es war eine große Stadt, direkt an der Mündung eines Flusses, der weiter zum Meer floss. Links und rechts des Flusses erhoben sich zwei sanfte Hügel, und auf dem einen stand der sehr weitläufige, sehr schöne Palast des Sultans. Seine hellblauen glänzenden Kuppeln und vier schmale hohe Türme mit vergoldeten Kuppeldächern ragten weit in den Himmel hinein, wenn ein Besucher der Stadt unten im Hafen ankam und zum Palast emporsah. Unweit des Palastes lag die große Zisterne. Vor dem Eingang dieses unterirdischen Gewölbes stand ein prächtiges Brunnenhaus, bei dem nicht nur der Wasserträger der Stadt frisches Wasser schöpfte, sondern auch die Bürger der Stadt, die in den Häusern rund um den Palast lebten. Die Zisterne war schon sehr alt, und es gab schon immer einen Zisternenmeister, der darum besorgt war, das Wasser sorgsam zu hüten und zu pflegen. In dieser Zeit, von der ich euch berichte, war Zahir der Hüter der Zisterne. Sein Onkel, der alte Zisternenmeister, hatte ihm alles beigebracht, was es rund um die Zisterne und das Wasser zu wissen gab. Zahir lebte mit seiner Frau und seinem einzigen Kind, seiner Tochter Fatima, in der Zisterne. Direkt am Tor der Zisterne lag sein bescheidenes Heim, zu dem man gelangte, indem man nicht die Treppe in die Zisterne hinabstieg, sondern einfach links abbog und in die Gemächer Zahirs gelangte. Es war ein einfaches und beschauliches Leben, das sie führten. Zahir sorgte für Wasser im Palast, und so sorgte der Palast für seinen Lebensunterhalt, und Zahir war es zufrieden. Fatima war sein Augenstern, und er liebte sie über alles. Sie war ein schönes Mädchen mit seidig schwarz glänzendem Haar, das sie zu zwei langen Zöpfen flocht, mit deren Enden sie gerne spielte, wenn es ihr langweilig wurde. Aber für Langeweile blieb Fatima nicht sehr viel Zeit. Die Zisterne und der Brunnen vor dem Eingang boten ihr Spiel und Arbeit gleichermaßen. Schon früh half sie dem Vater bei seinen Arbeiten oder vergnügte sich mit den Fischlein, die im klaren Wasser der Zisterne schwammen. Die Fischlein fraßen die Algen und sorgten mit ihrem Appetit für das reine und klare Wasser, das aus dem Brunnen vor der Zisterne floss. Fatima wurde älter, und bald war sie alt genug, dass sich der Wasserträger und andere Männer nach ihr umsahen, wenn sie am Brunnen half. Zahir hörte, wie sich die Leute am Brunnen erzählten, wie schön seine Fatima sei, und sah mit zunehmender Angst, wie sich vor allem die Männer nach ihr umdrehten. So zog die schöne Tochter des Zisternenmeisters immer mehr männliches Jungvolk an, so daß Zahir beschloss, seine Tochter aus dem Blickfeld der Begehrlichkeiten zu entfernen. »Fatima, mein Augenstern, ich sehe mit großer Sorge, wie dich die Männer begehren, und zu deinem eigenen Schutz möchte ich, dass du die Zisterne von nun an nicht mehr verlässt. Ich werde mich bemühen, einen geeigneten Mann für dich zu finden. Am besten einer, der auch meine Nachfolge als Zisternenmeister antreten will.« So sprach der Vater, und Fatima fügte sich seinem Willen. Ihr war es auch nicht sonderlich wichtig, draußen am Brunnenhaus zu helfen. Sie mochte die Tiefe und Dunkelheit der Zisterne und spielte gerne mit den Fischlein. Auch gab es dort genug Arbeit, um dem Vater zu helfen. So kam es, dass Fatima nie mehr gesehen wurde und die Zisterne nicht nur vertraute Heimat, sondern auch ihr Gefängnis war und die Menschen Fatima bald vergessen hatten. Die unterirdische Zisterne war riesig, und Fatima liebte die großen dunklen Hallen mit dem wasserspiegelnden Boden und den langen Säulenreihen. Mit einem kleinen Boot und einer langen Stange konnte Fatima überall hinstarken. Manchmal saß sie in der Mitte der größten Halle zwischen den Säulen ganz still im kleinen Boot und hörte dem Hall der Wassertropfen zu, wie sie von der Decke der Zisterne ins Wasser fielen. Sie sah den sich ausbreitenden Ringen auf dem Wasser zu und lauschte der Musik der Tropfen, die sich ähnlich der Wasserringe ausbreitend in der Tiefe der Zisterne verlor. Ganz tief im Inneren der Zisterne in der hintersten Halle lag das Antlitz der Göttin Unalisra. Es hieß, dass sie die Zisterne geschaffen habe damals, als die Feinde aus dem Westen kamen und die Stadt belagerten. Sie nahmen den Hafen ein und bauten vor den mächtigen Stadtmauern ihre Zeltlager auf. Sie warteten viele Tage und Monate, bis den Menschen der Stadt Nahrung und Wasser ausgegangen war. Das Volk hungerte, und als auch der letzte Brunnen versiegt war in der Hitze des Sommers, da blieb ihnen nur noch zur Schutzgöttin der Stadt zu beten. Man sagte, dass sie 3 Tage und Nächte lang zusammen mit dem Sultan zur Göttin Unalisra beteten, und am Morgen des 4. Tages erhörte die Göttin ihr Flehen. Sie stieg hinab in die Tiefen der Erde und schuf eine gewaltige Höhle, die sie mit Säulen stützte, und wies das Wasser der Berge an, in die Höhle zu fließen. Dann, so erzählte man sich, schlief sie, ermüdet von dieser Arbeit, am Ende der Zisterne ein. Doch der Stein war noch ganz nachgiebig von ihrem Zauber, mit dem sie die Zisterne schuf, und so kam es, dass das Antlitz der Göttin sich während ihres Schlafes in den Stein grub. Fatima liebte diese Geschichten, und wann immer sie sich einsam fühlte, ging sie zum Antlitz der Göttin Unalisra und sprach mit ihr, bat um ihren Schutz und fühlte sich geborgen bei ihr. Sie kannte auch die Geschichte des Turms, der sich genau hier über dem Antlitz der Göttin befand. Ihr Vater hatte sie ihr erzählt, als sie noch ganz klein war. Es war vor vielen Jahren, da kam der Sultan persönlich aus dem Palast in die Zisterne. Nachdem einige seiner Höflinge krank geworden waren, wollte er sich selbst überzeugen, dass das Wasser der Zisterne rein und nicht verdorben war. Er besichtigte jede der Hallen, bis er an das Ende der Zisterne kam und das Antlitz der Göttin sah. Es traf ihn wie ein Blitz. Die Liebe in seinem Herzen loderte auf und war durch nichts mehr zu löschen. So kam es, dass der Sultan das geliebte Antlitz jeden Tag schauen wollte, und als er sah, dass es sich unter dem Garten des Palastes befand, da ließ er graben und ein Loch in den Stein der Höhle hauen. Er baute einen Turm über dem Antlitz der Geliebten und stieg von da an jeden Tag über die lange Wendeltreppe hinunter, um die Nachtstunden bei seiner Geliebten aus Stein zu verbringen. So verging die Zeit, und er erweichte auch das Herz der Göttin, so erzählte man sich. Eines Tages dann nahm sie ihn zu sich, und er ward nie wieder gesehen, noch fand man je seinen Leichnam. Seine Familie trauerte sehr, und sie mauerten die Tür des Turmes zu. Nur das Fenster ließen sie offen, denn da war auch die Hoffnung, dass er eines Tages zurückkehren könnte. Doch der Sultan blieb verschwunden, und über die Jahre geriet die Geschichte und der Turm in Vergessenheit und diente nur noch den Erzählungen der Alten im Palast und in der Stadt. Fatima war froh um diesen Turm, denn das kleine Fenster hoch oben im Turm war der einzige Ort, an dem sie Tageslicht oder den Mond zu sehen bekam. So stieg sie oft die steinernen Stufen hinauf und ließ sich vor dem Fenster nieder. Nachts, wenn die Luft kühl war und die Sterne Fatima vom Himmel herab begrüßten und sie das Plätschern der Springbrunnen im Palastgarten hörte, gefiel es ihr dort besonders. Dann saß sie oft vor dem Fenster und sang für die Sterne und den Mond, während sie ihr langes schwarzseidenes Haar kämmte und neue Zöpfe flocht. Sie genoss die kühle Brise, die dann vom Meer heraufzog, und hörte das Zirpen der Grillen und den Schrei der Möwen, die über die Dächer des Palastes kreisten. Ansonsten half sie ihrer Mutter in der Küche und beim Waschen und dem Vater beim Regeln des Wasserstandes. Doch das gab nicht so sehr viel zu tun, so dass Fatima gerne las oder mit den Fischlein im Wasser der Zisterne spielte. Die waren ihre besten Freunde, und sie freute sich, wenn die zierlichen, rosa gefärbten Fischlein ihr das Brot aus der Hand fraßen. So lebte Fatima lange Zeit, friedlich in ihrer schönen unterirdischen Zisterne. Sie wurde älter und der Vater hatte immer noch keinen geeigneten Bräutigam für sie gefunden. Oft saß sie beim Antlitz der Göttin und bat diese, sie möge ihr doch einen schönen jungen Prinzen als Gemahl bescheren. Dann lachte sie selbst über ihren dummen Wunsch, aber die Fischlein sprachen, »Fatima, es gibt keine dummen Wünsche, die Göttin kann sie alle erfüllen, also sei bedacht mit dem, was du dir wünschst.« Fatima aber tat das Gerede der Fischlein ab, es waren doch noch keine ihrer Wünsche in Erfüllung gegangen. Die Fischlein aber fragten hinterlistig, »Welche Wünsche hattest du denn bis jetzt?« Da wurde Fatima ruhig und nachdenklich. Eines Abends saß sie wieder einmal vor dem Turmfenster und sang zu den Sternen, als auf einmal das Gesicht eines jungen, schönen Mannes vor ihr auftauchte. Fatima erschrak. Es war so lange her, dass sie andere Menschen gesehen hatte, und der junge Mann erschien ihr im Mondlicht wie ein Geisterwesen. Seine Haut schien von der Farbe der Oliven und seine dunklen Augen blickten sie sanft an. Fatimas Vater hatte erzählt, dass oft des Nachts der eine oder andere Dschinn sein Unwesen triebe und auch schon mal junge Mädchen entführen würde. Das war bestimmt so ein Dschinn, und Fatimas Neugier wich großem Schrecken, als ihr das bewusst wurde, und sie floh die Treppe des Turms hinunter in ihr kleines Boot und starkte eilig zurück an das Ufer beim Eingang, wo sie die Treppe hinauf und in ihr Zimmer floh. Sie zitterte am ganzen Leib wie Espenlaub und fürchtete sich, dass der Dschinn sie verfolgen und entführen würde. Doch dann schlief sie mit rasend pochendem Herzen voller Angst ein und erwachte am nächsten Morgen nach friedlichem Schlaf und wusste nicht, ob sie das alles nur geträumt hatte. Fatimas Dschinn jedoch war niemand anderer als Prinz Ahmed. Oft trieb es sie nachts in den Garten, weil er nicht schlafen konnte. Eines Tages hörte er Fatimas Gesang und folgte ihm bis zum zugemauerten Turm. Diese Stimme der Sehnsucht, die Töne um ihn herum webte wie ein klingendes Gespinst voller Liebe und Glückseligkeit. Durch den Gesang bezaubert und betört, konnte Prinz Ahmed an nichts anderes mehr denken. So kam es, dass er wann immer möglich zum Turm ging, um dem lieblichen Gesang zu lauschen. Doch nicht immer erklang die Stimme, die ihn verzaubert hatte. So traf er Vorbereitungen, er ließ eine Leiter zum Turm schaffen, so dass er hinaufsteigen und in das Fenster sehen konnte. An diesem Abend schlug ihn die Stimme für einmal nicht lähmend in ihren Bann, sondern der Liebeszauber, den der Gesang webte, zog ihn neugierig hinauf zum Turmfenster. Endlich wollte er die Sängerin sehen, sehen, ob sie in ihrer Schönheit der Schönheit ihrer Stimme glich. So kletterte er hinauf und sah hinein in das Fenster und sah Fatima. Er sah ein liebliches Mädchen mit schwarzseidigen Haaren, dunklen Augen wie schwarze Oliven, und er stürzte von der Leiter in dem Moment, als Fatima vor dem Dschinn floh. Nachdem der Prinz sich von seinem Sturz erholt hatte, kam er jeden Abend zum Turm und wollte die schöne Sängerin hören, sehen und sprechen. Doch sie blieb verschwunden. Fatima hatte sich so vor dem Dschinn gefürchtet, dass sie es nicht mehr wagte, in den Turm hinaufzusteigen. Sie blieb dem Turm fern und wagte sich nicht einmal mehr zum Antlitz der Göttin. So wartete Prinz Ahmed vergeblich auf das schöne Mädchen mit der schönen Stimme. Er war so verzaubert, dass er einen Diener zum Zisternenmeister schickte, um nachzufragen, wer die schöne Sängerin wäre. Zahir wunderte sich, denn er kannte keine Sängerin in der Zisterne, und auf die Idee, dass Fatima dieselbe sein konnte, kam er gar nicht. So glaubte Prinz Ahmed irgendwann, einem Irrgespinst erlegen zu sein, und er beschloss, die abendlichen Besuche aufzugeben. Ein letztes Mal stieg er hinauf zum Turmfenster, doch da war keine schöne Sängerin. Doch weil ein kleiner Rest Hoffnung in ihm nicht sterben wollte, beschloss er, ein Geschenk dazulassen. Als kleines Dankeschön für die schönen Stunden, die ihm die liebliche Stimme beschert hatte, aber auch für den Liebeszauber, mit dem sie sein Herz umworben hatte, warf er einen goldenen Ring von seinem Finger durch das Turmfenster, und der Ring fiel den Turmschacht hinab und blieb auf dem Antlitz der Göttin liegen. Dann ließ er die Leiter wegräumen. Die Zeit verging und sie heilte auch das gebrochene, verliebte Herz Prinz Ahmeds. Sein Vater, der Sultan, drängte ihn endlich zu heiraten, denn er wollte, dass sich sein Reich mit dem des Sultans von Ahlamadabad verbünde und vereine. So gab Prinz Ahmed dem Drängen seines Vaters nach und empfing alsbald die fremde Prinzessin aus Ahlamadabad. In der Zwischenzeit wurde Fatima die Zeit lang ohne ihre Besuche beim Antlitz der Göttin und ohne die kühle Meeresbrise und das Licht von Mond und Sterne. Sie fing an, mit den Fischlein zu verweisen, ob das Gesicht, das sie gesehen hatte, wirklich ein Dschinn gewesen sein könnte und ob sie es wohl wagen könnte, ohne Gefahr den Turm zu besteigen. Die Fischlein machten ihr Mut und sagten, sie hätten weder einen Dschinn noch sonst eine Menschenseele im Turm oder in der Zisterne gesehen. Sie schwammen, um die Göttin zu befragen, und kamen bald zurück mit der Antwort, dass von keinem Dschinn die Rede sein könne. So wagte sich Fatima wieder tiefer in die Zisterne bis zum Antlitz der Göttin vor. Wie erstaunt war sie, als sie dort mitten auf dem Mund der Göttin einen goldenen Ring fand. Sie fand keine andere Erklärung, als dass dies ein Geschenk des Dschinn sein musste und dass er es wohl eher gut als böse mit ihr meinte. Sie hing den Ring an ihre Kette und verbarg ihn vor den Augen der Eltern unter ihrem Gewand. So traute sie sich dann auch wieder auf den Turm und wappnete sich mit Mut für den Fall, dass der Dschinn oder wer immer er war, wieder auftauchen würde. Doch außer der kühlen Meeresbrise trieb es nichts und niemanden an das Turmfenster, und Fatima spürte, wie sie immer trauriger wurde, denn nun, da sie ihre Angst überwunden hatte, wurde ihr bewusst, dass sie durchaus das schöne Gesicht gerne wiedergesehen hätte. Wie sehr begann sie zu hoffen, dass er wiederkäme, und sie wünschte, sich mit ihm reden und mehr über ihn erfahren zu können, doch der seltsame Gast blieb für immer verschwunden. So verging die Zeit, und Fatima spürte zum ersten Mal, was es hieß, dass einem die Zeit lang wurde. Doch dann geschah es, dass der Wasserträger des Palastes krank wurde, und es wurde dem Zisternenmeister bestellt, er möge doch bitte kommen und frisches Trinkwasser in den Palast bringen. Zahir rief seine Tochter, gab ihr alte Kleidung von ihm, hieß sie sich zu verkleiden und ihm zu helfen, die Wasserkrüge in den Palast zu tragen. Er nahm sich den schweren und setzte Fatima den kleineren der Krüge auf den Turban, und sie gingen den kurzen Weg zum Palasttor, wo sie von den Wachen eingelassen wurden. Zum ersten Mal seit so langer Zeit durfte Fatima die Zisterne verlassen, und sie spürte die Sonne ihre Haut kitzeln und sah Schwärme von kleinen Mücklein in der heißen Luft tanzen. Die Blumen dufteten im Palastgarten, und die Katzen des Palastes begleiteten sie ein kleines Stück des Weges, den sie durch diese herrlichen Anlagen gingen. Der Wind rauschte durch die uralten Bäume mit ihren hohen Blätterkronen, und blaue und weiße Pfaue schritten vornehm durch das Gras und ließen ab und zu einen Schrei hören. Schwarze Raben flogen sie begleitend von Ast zu Ast, und das leise Plätschern der Springbrunnen ließen im Schatten der gewaltigen Bäume die Hitze des Tages vergessen. Ihr Weg führte durch ein zweites Tor in einen der inneren Hofgärten, und dort unter einem der Granatapfelbäume saß Prinz Ahmed mit seinem Gefolge auf weichen Decken und Kissen. Fatima sah, wie sie tranken, aßen und rauchten und sich unterhielten, während einer die Baglama spielte. Ihre Musik begleitete das Rauschen des Windes in den Blättern der Bäume. Als Fatima neugierig näher und genauer hinsah, da erkannte sie das schöne Gesicht ihres Dschinns, vor dem sich die Diener und Höflinge verneigten. Wie sie das Wasser in der Küche abgeliefert hatten und zum zweiten Mal am Lager des Prinzen vorbeikamen, sagte Fatimas Vater zu ihr: »Sieh, das ist der älteste Sohn des Sultans, Prinz Ahmed. Wie mir der Koch sagte, wird er in wenigen Wochen die Prinzessin von Ahlamadabad heiraten. Hoffen wir, dass der Wasserträger bis dahin wieder genesen sein wird, denn da wird viel Wasser zu tragen sein.« Wie schwer wurde es Fatma bei diesen Worten ums Herz. Später, als sie wieder in der Zisterne war, da konnte sie ihren Schmerz zur Göttin tragen. Sie weinte und klagte.
»Ach du himmlische und weltliche Göttin, Unalisra, da bin ich hier eingesperrt und sehe doch den einen, den ich nach langer Zeit zu lieben verstanden habe. Und nun wird er eine andere heiraten und mein Vater wird mich irgendwann mit einem verheiraten, an dem ihr gar nichts liebt.«
So beklagte sie ihr Los und ihre Tränen fielen in das Wasser der Zisterne, so daß die Fischlein herbeischwammen, um sie zu trösten. Fatima saß am Fuße des Antlitz der Göttin und sprach traurig zu den Fischlein.
»Ach, ihr Fischlein, wäre ich doch nur eine Prinzessin, so würde er mich vielleicht heiraten. Was muß mir die Göttin die Liebe zeigen, wo ich ihn doch nicht haben kann?«
So klagte Fatima den Fischlein. Die aber sprachen zu ihr, »Ach, Fatima, du hast es dir doch gewünscht.« Da erinnerte sich Fatima an ihren dummen Wunsch vor langer Zeit, die Göttin möge ihr doch einen schönen jungen Prinzen als Gemahl bescheren. Und die Fischlein sprachen,
»Weine nicht, Fatima, du kannst den Prinzen zum Gemahl haben, nichts ist unmöglich. Wenn du morgen wieder in den Palast gehst, dann trage einen von uns mit dir in deinem Krug und lass ihn in einer der Brunnen in der Nähe des Prinzen springen.«
So tat Fatima, wie ihr geheißen. Sie füllte ihren Krug und ließ ein Fischlein hineinhüpfen. Wieder gingen sie durch das Palasttor, den langen Weg durch den großen Palastgarten zum zweiten Tor. Nur die Katzen folgten ihnen diesmal länger, denn sie spürten die leckere Beute im Wasserkrug. Sie durchquerten den inneren Palastgarten, gingen am Lager des Prinzen vorbei, und wie sie am großen Springbrunnen vorbeikamen, da hüpfte das Fischlein aus dem Krug in den Brunnen hinein und war gar schön anzusehen, so blassrosa wie es war und in dem Wasser auf dem hellblauen Mosaik schwamm. Das Fischlein schwamm munter im großen Springbrunnen umher und sprang über die Fontänen, die sich ins Wasser ergossen. Da sah einer der Begleiter des Prinzen das hübsche Fischlein und lief hin, um es zu bestaunen. Bald kam auch Prinz Ahmed und seine Braut daher, angelockt von den entzückten Ausrufen der Diener und betrachteten das seltsame Fischlein. Da sprach das Fischlein, »Denk an mich, ich singe mit den Sternen und vergess dich nicht.« Prinz Ahmed war sehr verwundert und es schien ihm, als ob er sich an etwas erinnern sollte, doch er wußte nicht so recht, was es war. Aber nicht nur er hatte das Fischlein verstanden. Seine zukünftige Braut war gar nicht erfreut, als sie sah, wie nachdenklich Prinz Ahmed geworden war. Am Abend kam sie heimlich allein zurück in den Palastgarten zum Brunnen. Nichts Gutes vermutete sie in der Sprache des Fischlein vernommen zu haben, und eifersüchtig wie sie war, griff sie nach dem armen Fischlein und warf es auf die von der Tagesglut noch heißen Steine. Dort japste das arme Fischlein nach Luft und starb einen langen, qualvollen Tod, dem die fremde Prinzessin, ohne mit der Wimper zu zucken, zusah.
»Du wirst dem Prinzen nichts mehr von irgendwelchem Gesang erzählen«, rief die fremde Prinzessin und überließ das sterbende Fischlein den hungrigen Katzen, die sich mit Freude über die kleine Beute hermachten. Doch das Fischlein Geist entfloh und kehrte zurück in die Zisterne, um wiedergeboren zu werden, im Antlitz der Göttin. Es erzählte Fatima von der bösen Prinzessin, die es zu Tode gequält und den Katzen zum Fraß überlassen hatte, und vom Prinzen, den die Erinnerung nicht erreichte. Die Fischlein sprachen also zu Fatima, »Wenn du morgen in den Palast gehst, dann trage eines von uns mit dir in deinem Wasserkrug.« Fatima war traurig und wollte nicht schuld sein am Tode eines Fischleins, aber die Fischlein lachten und beruhigten sie.
»Ha, wir sind die wirklichen Hüter des Wassers der Zisterne. Uns hat die Göttin Unalisra mehr als hunderte von Leben geschenkt, auf das wir ihr Geschenk an die Stadt erhalten.«
So ließ sich Fatima überreden und ließ am nächsten Tag ein weiteres Fischlein in den Springbrunnen hüpfen. Der Prinz und sein Gefolge freuten sich über die Springkünste des Fischleins, auch wenn sie sich wunderten, wie es über Nacht von blassrosa zu einem weinroten Fischlein werden konnte. Doch niemand kam auf die Idee, dass dies ein ganz anderes Fischlein wäre. Denn wie sollte überhaupt so ein Fischlein in diesem Brunnen geraten sein? Das Fischlein, gar hübsch anzusehen, sprang mit dem Wasserstrahl des Springbrunnens um die Wette und erfreute die Herzen der Zuschauer. Dann sprach es zum Prinzen: »Achmed, hast du denn ganz und gar mein Lied an die Sterne vergessen?« Es fiel dem Prinzen schwer, aber wie eine dunkle Nebelschwade zog ein Stück Erinnerung auf. Er wußte nur noch nicht, woran diese Erinnerung geknüpft war. Die fremde Prinzessin aber sah seine Gedankenwolken aufziehen und zog ihn schnell mit sich zurück zur Musik der Baglama, den Tänzen der schönen Dienerinnen und der reich gedeckten Tafel voller edler Leckereien, auf daß er auch bald das Fischlein vergessen möge. Später am Abend ging sie zurück in den Brunnen, faßte nach dem Fischlein und warf es wütend auf den Boden, so daß es sich die Kiemen brach. »Nie wieder wirst du von Liedern und Sternen erzählen, du boshafter kleiner Fisch! Was auch immer der Prinz in seiner Erinnerung trägt, es möge für ewig dort begraben bleiben«, rief sie dabei aus und stapfte wütend davon, während die Katzen das kleine Fischlein auffraßen. Doch des Fischleingeist entfloh den Katzen und kehrte zurück in die Zisterne, um wiedergeboren zu werden im Antlitz der Göttin. Es erzählte Fatima von der bösen Prinzessin und ihrer bösen Tat. Er sprach: »Wir können nichts mehr ausrichten. Gegen die eifersüchtige fremde Prinzessin kommen wir nicht an. Nun musst du es selbst in die Hand nehmen, liebe Fatima. Nimm deinen Ring von deiner Halskette, denn es ist bestimmt der Ring des Prinzen, und versuch, ob du mit seiner Hilfe die Erinnerung des Prinzen wecken kannst.« Fatima griff unter ihr Kleid an die Kette mit dem goldenen Ring, den sie so lange als ihren größten Schatz gehütet hatte. Das würde ein schwieriges Unterfangen werden, denn wie sollte sie dem Prinzen den Ring geben? Am nächsten Tag brachten Fatima und ihr Vater erneut das Trinkwasser in den Palast. Nach dem zweiten Tor hielt Fatima inne und sprach zum Vater: »Ich habe einen Stein im Schuh, geh du nur vor, ich komme gleich nach.« So ging der Vater voraus, und Fatima setzte ihren Krug ab und gab vor, einen Stein aus ihrem Schuh zu fischen. Wieder saßen der Prinz und sein Gefolge im Schatten des Granatapfelbaumes und lauschten den Klängen der Baglama nicht weit von Fatima entfernt. Sie faßte sich ein Herz und ging mit dem Krug hin, um dem Prinzen und seinen Gästen Wasser anzubieten. Es war heiß, und noch so gern ließen sich alle frisches Wasser nachschenken. Als niemand hinsah, da ließ Fatima unbemerkt den goldenen Ring in des Prinzen Becher gleiten. Doch so geschickt sie es auch angestellt hatte, die eifersüchtige Prinzessin hatte es bemerkt. Ja, und wie diese Geschichte weitergeht, könnt ihr lesen in der wunderbaren Märchensammlung von Caroline Pini.